Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Mit dem Wochenspruch aus Römer 12, Vers 21 darf ich euch alle zum Gottesdienst heute am 21. Sonntag nach Trinitatis begrüßen. Begrüßen möchte ich auch Frau Lommel, unsere Organistin, und alle diejenigen, die später den Gottesdienst zu Hause in elektronischer Form sich noch anhören werden. Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis und um 20 Uhr ist Chorstunde. Dienstag 16 Uhr treffen sich die Konfis. Sonntag um 11 Uhr ist der Gottesdienst zum Reformationsfest hier. Ganz herzliche Einladung an alle. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 83,20 Euro und war für den Stiftungsfonds Diademhilfe für demenzkranke Menschen bestimmt. Ganz herzlichen Dank dafür. Die heutige Kollekte ist für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Weihnachten im Schuhkarton ist die beliebteste Geschenkaktion weltweit. Unter dem Motto mehr als ein Glücksmoment erleben Kinder in Not nicht nur Weihnachtsfreude durch einen Schuhkarton, sondern werden auch mit der Liebe Gottes berührt. Auch unsere Gemeinde macht, wie schon seit vielen Jahren, bei der Sammelaktion mit. In Medenbach können die Schuhkartons bei Doris Fünders abgegeben werden. Am 6.11. findet die CVJM Herbstwanderung statt. Treffpunkt um 14.30 Uhr an der Kirche. Nach der Wanderung gibt es Würstchen und Steaks an der Grillhütte. Anmelden könnt ihr euch bitte bis 1. November bei Dagmar Moos. Gestern wurde Johann Konrad, der Sohn von Jannik und Lisanne Konrad, in der Kirche in Medenbach durch die heilige Taufe in unsere Gemeinde aufgenommen. Gesegnet wurde Joel Fiedler, der Sohn von Benjamin und Sarah Fiedler, im Rahmen einer musikalischen Andacht, ebenfalls gestern in der Kirche in Medenbach. Soweit meine Abkündigungen. Wir hören jetzt das Lied Nummer 441, die Strophen 1 bis 5.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Musik. Lasst uns miteinander den Psalm 139 sprechen. Ich beginne und bitte die Gemeinde jeweils die eingerückten Sätze zu lesen. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr.
Von allen Seiten stehst du mich und legst auf mich deine Hand.
Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es jetzt begreifen könnte.
Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Willen zu entgehen?
Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten und bekennen. Himmlischer Vater, wie viele Gedanken haben wir uns in dieser Woche gemacht über uns und unser Leben, über Themen am Arbeitsplatz, über die Politik, über das, was wir essen wollen. Und wie wenig Zeit haben wir damit verbracht, in deinem Wort zu forschen und über dich nachzudenken. Wenn wir die Gedanken des Psalmbeters nachsprechen, merken wir, wie tief er eingedrungen ist in die Zusammenhänge unseres Lebens mit deinem Leben. Warum will er vor dir fliehen? Warum fliehen wir vor dir? Wir bitten, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns. Dies hat Gott uns versprochen. Wenn ihr mich anrufen werdet und hingeht und mich bitten, will ich euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jeremia 29. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Wir beten, Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Amen. Jetzt hören wir die Lesung.
Ich lese aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als dass es weggeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Leben und euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen. Halleluja.
Wir antworten dem Wort Gottes mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt hören wir das Lied 385. Heute möchte ich gerne die Sätze nach und nach lesen in dem Briefteil des Epheserbriefes, den ich zurzeit auslege. Und darum möchte ich zu Beginn das Gebet sprechen, das Sie und ihr von mir gewohnt seid. Gib uns, Gott, ein Herz für dein Wort und Worte für unser Herz. Amen. Von Gott geliebte Gemeinde, es gibt Christenmenschen, die sagen, geistlich zu wachsen scheint mir echt schwierig. Ich weiß nicht, was ich da tun soll und ich weiß nicht, was ich lesen soll. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich verhalten soll. Gibt es denn nicht irgendetwas Einfaches, was ich lesen kann, damit ich weiß, was unser Gott von mir erwartet? Ja, die Antwort ist Epheserbrief, Kapitel 5. Da beschreibt Paulus geistliches Wachstum und geistliche Reife, so wie ich finde, recht leicht zu verstehen. Wenn wir den dort erklärten grundlegenden geistlichen Prinzipien folgen, wenn wir sie verstanden haben und sie in unser Leben hineinnehmen, dann werden wir feststellen, dass sich geistliche Reife wie von selbst einstellt. Wir können reifen und zu Menschen werden, die von den Charakterzügen des Messias Jesus profitieren und denen entsprechen. Wir können Menschen mit einem Reich Gottes Charakter werden. Ich lese den ersten Satz aus dem 5. Kapitel des Epheserbriefes. Dort schreibt Paulus, werdet Gottes Nachahmer, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und wie soll man das machen, Gott nachahmen? Nun, wir müssen zuerst natürlich die Bibel studieren, uns darin umschauen nach den Eigenschaften, die Gott hat. Denn wenn man jemanden nachahmen will, muss man ja wissen, wie er ist, sonst kann man ihn nicht nachahmen. Werdet Gottes Nachahmer, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Es heißt nicht, dass wir geliebt werden, wenn wir Gott nachahmen, sondern dass wir Gott nachahmen, weil wir geliebt sind. Die Bibel öffnet uns die Augen dafür, dass wir geliebte Menschenkinder sind und nimmt uns in die Liebe Gottes hinein. Und dann antworten wir mit unserem Leben auf das, was wir von ihm verstehen. Genauso machen das kleine Kinder. Sie ahmen ihre Eltern nach. Warum? Weil sie die Liebe der Eltern spüren und ihnen gefallen wollen. Ganz, ganz einfach, ganz natürlich. Von der Liebe spricht Paulus im zweiten Satz. Und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmt sein, denn auch der Messias hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben hingab, als Gabe und Opfer für Gott. Diese stiegen als angenehmer Duft zu Gott auf und haben ihn sehr erfreut. Ich Ich möchte zunächst zwei Begriffe festhalten, die hier genannt waren, Hingabe und Opfergabe. Die Haltung Jesu gegenüber Gott ist diese: Er wollte mit seinem Verhalten ganz nah bei Gott sein. Gott hingegeben sein heißt, den brennenden Wunsch haben, Gott ganz nahe zu sein. Die Jugendlichen im Konfirmandenunterricht schauen zurzeit mit mir zusammen einen Film über das Leben Jesu, und da wird Schritt für Schritt das sehr deutlich entfaltet, wie Jesus sich darum müht, ganz für Gott da zu sein. Opfergabe, das ist der andere Begriff, auf den ich achten möchte, bedeutet sich selbst aufgeben. Und ich weiß, wenn ich sowas ausspreche, zuckt der moderne Mensch zusammen, weil wir werden doch überall angeleitet, unser Selbst zu suchen. Und darum haben wir auch immer gleich die Befürchtung, dass, wenn wir uns selbst aufgeben sollen, dass es irgendjemand gibt, der emotionalen Missbrauch mit uns betreibt. Aber davon kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Ich spreche es nur aus, damit wir neu hören, dieses Wort Opfergabe, sich selbst aufgeben. Das hier angesprochene Opfer ist nämlich das Wissen, dass mein Leben nicht mir gehört, sondern dass mein Leben Gott gehört. Und darum suche ich in meinem Leben nach dem, was Gott gefällt. Darum ist in meinem Leben Gott das Allerwichtigste. Und ich möchte das tun, was bei ihm Freude auslöst, weil ich dann mit ihm wirklich eng verbunden bin. Es ist eine ganz tiefe theologische Wahrheit, dass Jesus als Auferstandener aufgefahren ist in die Herrlichkeit Gottes, weil er sich mit dem Vater in tiefem Gehorsam verbunden hat. Ich lese nochmal den zweiten Teil des zweiten Satzes. Der Messias hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben hingab als Gabe und Opfer für Gott, und diese stiegen als angenehmer Duft zu Gott auf. Das ist eine Redewendung, die für uns vielleicht etwas merkwürdig ist, die wir aber im Alten Testament ganz, ganz häufig finden. Da ist ganz oft davon die Rede, dass ein Mensch etwas tut, was als angenehmer Duft zu Gott kommt. Das allererste Mal, dass davon erzählt wird, ist bei den beiden Brüdern Abel und Kain. Diese beiden Brüder haben jeder einen anderen Beruf und beide sind erfolgreich in ihrem Beruf. Der Abel entscheidet sich und gibt von dem, was er erarbeitet hat, was er erwirtschaftet hat, Gott ab. Und zwar aus einer ganz tiefen Liebe. Er ist ganz tief dankbar, dass Gott ihm die Fähigkeit gegeben hat, diesen Beruf auszuüben und die Möglichkeit gegeben hat, darin erfolgreich zu sein. Und so gibt er etwas von dem, was dieser Beruf hergibt, mit Liebe an Gott ab. Und sein Bruder, der Kain, der macht das auch. Der gibt auch etwas an Gott ab, aber man spürt und Gott spürt, das ist pure Pflichterfüllung. Naja, wenn man das halt so macht, mein Bruder macht das, das mache ich dann halt auch. Aber das ist keine Haltung, die angenehm ist vor Gott. Wenn man das Gefühl hat, ich bin zu irgendetwas gezwungen, damit Gott mich liebt, hat man es überhaupt nicht begriffen, weil, so hatten wir es ja gerade schon gehört, Gott liebt dich. Darum ist es in deinem Leben angelegt, dass du ihn zurücklieben kannst, nicht musst. Vielleicht darf ich eine Person nennen, die uns zeitlich viel näher ist. Ich möchte kurz von Dietrich Bonhoeffer sprechen. Er ist ein Theologe in der Zeit des Nationalsozialismus gewesen und er war ein Überflieger. Er war brillanter Denker. Er hat ganz schnell mit Menschen Freundschaft geschlossen, hatte Verbindungen trotz der schwierigen damaligen Lage überall hin ins Ausland, ist in den frühen 30er Jahren nach Amerika gereist, hat dort einerseits weiter gelernt, Theologie kann man nie aufhören zu lernen, und andererseits aber auch schon gelehrt, und die Amerikaner waren begeistert und haben gesagt, Mensch, Dietrich, bleib doch bei uns. Guck mal in deinem Land, da braut sich was zusammen. Kein Mensch weiß, was davon wird. Hier, du kannst eine strahlende Karriere bei uns haben. Aber Dietrich Bonhoeffer war ganz klar darin, dass er sagt, nein, ich gehöre nach Deutschland. Ich sehe das auch, wie schwierig das ist. Wenn man außerhalb eines Landes ist, kann man es vielleicht sogar noch deutlicher sehen, als wenn man mittendrin steckt. Ich sehe das, aber ich habe einen klaren Auftrag. Und sein klarer Auftrag war, junge Männer auszubilden für den Beruf des Pastors mit dem Blick hinein in die Bibel, so dass sie aus der Bibel heraus verstehen, was falsch ist im Lande Deutschland. Das konnte man, wenn man in der Bibel verwurzelt war, sehr früh spüren. Und das wollte Dietrich Bonhoeffer ihnen mitgeben. Dieses Hineingehen, dieses Vertrauen der Heiligen Schrift, dieses Kraftschöpfen daraus, um dann in schwierigen Zeiten wirklich gut leben zu können. Also nicht leicht, nicht locker. Niemand hat leicht und locker in Deutschland gelebt in den 30er und frühen 40er Jahren. Es war ja dann auch Krieg. Aber bestimmt und klar und bewusst, auch wenn man bedrängt war. Sie kennen seine Geschick, er ist auch im Widerstand gewesen, ist verhaftet worden und ist getötet worden. Aber für ihn war es keinen Moment zweifelhaft, wo er hingehört, aus Liebe zu dem, was Gott ihm geschenkt hat. Und so geht es auch Jesus, diese Hingabe zum himmlischen Vater, die bringt die Einheit mit dem himmlischen Vater. Und es ist nicht von ungefähr, dass wir Lieder von Bonhoeffer singen und sofort angerührt sind, weil wir die Einheit spüren, die da mit Gott herrscht. In Vers 3 kommt Paulus nun zurück zum Epheserbrief, auf den Gegensatz zu dieser hingebenden Haltung zu sprechen. Da sagt er, von sexueller Unmoral, von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Das gehört sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Es ist uns in dem Zusammenhang jetzt schon klar, warum er das so klar sagen kann, weil nichts davon, von sexueller Unmoral oder von Schamlosigkeit oder Habgier, können wir bei Gott finden. Wenn wir Gott nachahmen, kann sowas überhaupt nicht in unser Leben hineinpassen. Da ist mehr. Und Paulus nennt auch das in Satz 4, auch gehässiges Reden und dummes Geschwätz sowie Späße auf Kosten anderer, die passen nicht zu euch. Benutzt eure Zunge lieber zum Danken. Ich glaube, das muss ich gar nicht weiter erklären. Auch das ist uns klar, dass wir, wenn wir Aussagen Gottes lesen, nie eine gehässige Rede über Menschen finden. Ich nenne noch mal ein Beispiel aus der Bibel, das sehr bekannt ist. Es gibt in den Anfängen der Heiligen Schrift eine Erzählung von dem Leben eines gewissen Josef, einer von 12 Brüdern und schon ein Spezieller. Als junger Knabe, er ist Nummer 11 in der Geschwisterfolge, fühlt er sich immer als was Besonderes. Und das hat damit zu tun, unter anderem, dass sein Papa, der Jakob, ihn auch wirklich als Lieblingssohn hat. Ganz fatal, ganz dumme Geschichte. Und der wird irgendwie ein bisschen sehr eitel. Und dann hat er Träume. Diese Träume haben tatsächlich mit seiner Zukunft zu tun, aber das weiß er zu dem Zeitpunkt nicht. In den Träumen, da kommt er sich vor wie ein König, vor dem sich die Brüder verneigen. Und das erzählt er dann auch noch. Wisst ihr, was ich geträumt habe? Ich habe geträumt, ihr habt euch alle vor mir verneigt. Er kommt ganz großartig bei seinen Brüdern an. Klar, die sind wesentlich älter als er. Und die denken nur, du Spinner, du. Und sie denken nicht nur, du Spinner, sondern sie sind viel zusammenhängend, viel zusammen haben, kümmern sich um die großen Herden des Vaters, sind also oft außerhalb von zu Hause und sie reden sehr gehässig über ihren Bruder Josef, was dazu führt, dass sie eines Tages, als er zu ihnen kommt, den Entschluss fassen, wisst ihr was? Den verkaufen wir. Den verkaufen wir als Sklaven, dann sind wir ihn los. Jo. Und so wird aus der gehässigen Rede eine schlimme Tat, die Gott auf wunderbare Weise nachher abbiegt. Aber darum geht es hier nicht. In Breitscheid hörte ich gestern in einem Gespräch ein sehr schwieriges Reden über einen sicherlich schwierigen Nachbarn. Und ich dachte, gar nicht gut. Das sind eigentlich die Momente, wo Reden stoppen sollten. Das kann ganz schnell falsch laufen. Die Bibel warnt uns vor sowas. Es ist vielleicht eine gute Hilfe, wenn man in so einem Gedanken drin ist, mit Kumpels über jemanden zu sprechen und da sind gehässige Worte dabei. Würdest du das, was du da gerade sagst, diesem Menschen ins Gesicht sagen? Und wenn jemand dazu sagt, ja, das würde ich, dann geh doch hin und sag es diesem Menschen und nicht über ihn. Späße auf Kosten anderer, erwähnt Paulus. Warum das nicht? Kommt doch oft cool, dann lachen doch andere. Aber es nimmt dem Menschen die Würde. Kann sein, dass ein Mensch sich selber würdelos verhält und das ist schlimm genug. Aber seine Würde hat jeder Mensch von Gott und darum ist es nicht gut, auf seine Kosten Späße zu machen. Nicht nur hier ist uns darauf hingewiesen, dass unsere Zunge eine scharfe Waffe ist. Und darum sagt Paulus, es ist am besten, wenn du mit ihr dankst, dann wendest du deine Zunge klug an. Und da möchte ich noch anfügen, es geht nicht darum, für alles Gott zu danken. In der Tat gibt es viele Dinge, die überhaupt nicht des Dankens wert sind. Ich nenne einfach nur mal Krankheit, das ist kein Grund, Gott zu danken. Jesus selber ist Krankheit immer wieder entgegengetreten und hat gezeigt, dass es nicht dem Willen Gottes entspricht. Aber wenn ich danke, wenn ich die Dinge finde, für die ich danken kann, ich möchte Ihnen kurz erzählen, das war gestern sehr goldig, als wir hier getauft haben, da war dieser kleine Johann, der von seinem Vater übers Taufbecken gehalten wurde. Der Vater hat ihn etwas lustig gehalten, aber es ging gut. Und Johann war begeistert, denn er hat beide Hände voll ins Wasser stützen können. So sein Ärmel war dann richtig pitschnass, aber es hat ihn überhaupt nicht gestört. Er war total selig und in dem Moment seiner Taufe ein glückliches Kind. Kann man was Besseres erleben? Es war einfach schön anzusehen. Und dafür kann man Gott danken, zu sehen, wie es einem Menschenkind so gut gehen kann, auf sowas zu achten, solche Dinge mitzunehmen und sie wirklich als Dank auszusprechen, das ist eine gute Sache. Es geht hier übrigens nicht um kleinkariertes, ach ja, Christen können so sein, aber Christen können doch auch anders sein. Nein, hier geht es um Großigkeiten. Hören wir uns den nächsten Satz des Paulus an. Satz 5. Denn ihr müsst wissen, dass keiner von denen, die in sexueller Unmoral leben, ein ausschweifendes Leben führen, von Habgier erfüllt sind, gehässig reden und so weiter, einen Platz in Christi und Gottes ewigem Reich haben. Das hat also schon Tragweite. Diese Stelle erinnert an das Buch der Offenbarung. Dort ist immer wieder vom Thron des Lammes, das ist Jesus, und von Thron Gottes die Rede. Und durch dieses Bild wird eine Einheit zwischen den beiden ganz deutlich. Und diese Einheit, die darf nicht gestört werden. Wenn wir also Christenmenschen sind, wenn wir Christus nachfolgen, dann ist es sehr wohl wichtig, ihn nachzuahmen und eben nicht unseren eigenen Begierden und Bedürfnissen und Gedankenlosigkeiten zu folgen. Wenn jemand in das Reich Gottes hinein denkt und strebt, dann ist es für ihn ganz natürlich, dass er auf Gott hin wachsen will. Es gibt allerdings jemand, der daran interessiert ist, dass wir nicht im Reich Gottes ankommen. Paulus schreibt in Satz 6, lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Da gibt es einen, der ist der Meister leerer Behauptungen. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Von wem rede ich da? Wer ist der Meister im leeren Versprechen? Wer hat ein Interesse daran, dass ich nicht ins Reich Gottes komme? Das ist der Widersacher Gottes, der Teufel, der Durcheinanderbringer. Er macht uns gerne Versprechungen für unser Leben, die so richtig erscheinen. Hey, sei reich und sorglos. Hä? Ganz ehrlich, kannst du mir irgendeinen Menschen nennen, der reich und sorglos ist? Es scheint verlockend. Es scheint das, was man sich wünscht. Aber die Wahrheit sieht anders aus. Komm, jetzt ist Wochenende. Jetzt kannst du leben. Hey, was machst du die 5 anderen Tage der Woche? Lebst du dann nicht? Besitz macht glücklich. Nein. Besitz macht hungrig. Das ist die Wahrheit. Es ist ganz gut und richtig, wenn solche Versprechungen in unseren Ohren klingeln oder wenn so Gedanken an uns herankommen, von denen wir denken, ja, das ist es, da will ich hin. Dass wir fragen, stimmt das mit dem, was ich erfahre, überein? Ist das wirklich so? Oder ist es nicht so, dass eine ganz große Leere da ist, wenn ich dem nachstrebe? Immer wenn wir in unserer Selbstverliebtheit aufhören, auf Gottes Stimme zu hören und aufhören, Jesus nachzuahmen und uns stattdessen um Dinge bemühen, die uns anscheinend gerade ganz wichtig sind, werden wir so ein kleines Stück von Gott weggezogen. Dann ist es so, als ob der Widersacher einen Fuß bei uns in die Tür stellt. Und wenn wir diese Tür nicht zukriegen, sondern angelehnt lassen, dann wird er mit seinen leeren Versprechungen unseren Lebensraum füllen. Und dann zieht er uns von Gott ab. Das ist leider so. Es ist sein erklärtes Ziel. Aber er verheimlicht das. Er tut so, als würde er es gut mit uns meinen. Und Gottes Zorn bricht über uns herein. Klingt das nicht tyrannisch? Will ich da überhaupt hin? Nein, das kann für uns nicht tyrannisch klingen, weil wir doch jetzt auf einer ganz anderen Spur sind. Jetzt verstehen wir doch, hey, es geht um die Liebe Gottes für mein Leben und meine liebende Antwort zu ihm, da verstehe ich doch, dass es Gottes Zorn weckt, wenn diese Liebe einfach weggeschmissen wird. Die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Ich möchte da ganz kurz noch einmal einhalten, weil da ein spannendes griechisches Wort steht. Für gehorchen steht da apathein. Das ist das Wort Apathie, das kennen wir. Wenn jemand apathisch ist, dann ist er völlig antriebslos. Dann hat er überhaupt keine Leidenschaft mehr. Dann ist ihm alles egal. Und das ist etwas, was Gott in seinem Herzen schmerzt. Wenn Menschen völlig leidenschaftslos werden für ihn, denn Gott hat eine ganz tiefe Leidenschaft zu dir. Es ist also ein ihn wegstoßen, wenn man völlig uninteressiert ist an dem, was ist eigentlich Gottes Sache? Worum geht es Gott eigentlich? Wie kann mein Leben eigentlich in eine gute Parallelstruktur zu ihm kommen? Wie kann ich seine Nähe finden? Wenn jemand seine Nähe sucht, das erzählen uns zum Beispiel die Psalmen sehr eindeutlich, dann ist das wie unter einem Schutzschirm sitzen. Dann kann man irgendwelche Verheißungen und Versprechungen anhören, aber sie dringen nicht in mich ein. Ich falle nicht mehr drauf rein, weil ich von Gott beschützt bin. Hütet euch mit Menschen, die solchen leeren Versprechungen folgen, gemeinsame Sache zu haben. Nicht hütet euch vor diesen Menschen, sondern hütet euch davor, mit ihnen gemeinsame Sache zu haben. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Ich habe, wenn ich früher diese Stelle gelesen habe, immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, gut, nein, bin ich nicht. Gerecht bin ich nicht, wahr auch nicht. Aber es geht nicht um mich, es geht um Gott. Er ist das Licht, er ist gut und gerecht und wahr. Und da will ich hinschauen. Ich bin das nicht, das weiß ich, aber er ist es. Und wenn ich auf ihn fokussiert bleibe, dann wird etwas davon in mein Leben hineinkommen und es wird mehr davon in mein Leben hineinkommen. Und es geht ja nicht darum, dass ich das dann für mich beanspruche, sondern dass ich klar sagen kann, das zeigt mir Gott, darum handle ich so. Darum überlegt, das ist der Satz 10, bei allem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Man kann auch übersetzen, ob es dem Herrn entspricht oder wie das junge Menschen gerne hören, man kann sagen, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Ich gucke mir den Jugendlichen zurzeit einen Film über das Leben von Jesus an. Der ist unter der Regie von Roger Young gedreht worden. Und da haben wir gerade eine Szene gesehen, wo Jesus dem Barabbas begegnet. Kommt in der Bibel ja so nicht vor, aber doch, er begegnet ihm einmal, aber da reden die beiden nicht miteinander. In dem Film hat der Regisseur das so konstruiert, dass die beiden ins Gespräch kommen. Und zwar an einer Stelle, als Barabbas noch ein freier Mann ist und seinem Geschäft folgt. Barabbas ist ein Zelot, also ein Kämpfer für das Recht Israels gegen die Römer. Und er ist aus dem Hinterhalt gekommen und hat eine kleine römische Patrouille überfallen und getötet. Überall Blut, Jesus kommt dazu und weint bitterlich. Und der Barabbas sagt, sag mal, hast du sie noch alle? Wie kannst du weinen? Das sind doch Römer. Und Jesus sagt, das sind Menschen. Und Barabbas antwortet, Römer sind keine Menschen. Da spüren wir den Hass, der ja zu verstehen ist. Israel war zu der Zeit ein unterdrücktes Volk und die Römer waren nicht zimperlich. Die haben dieses Volk wie andere Völker auch ausgepresst und haben vor allen Dingen ihre Götter mitgebracht. Und das haben die Menschen in Israel überhaupt nicht verstehen können, weil sie ja das Volk mit dem einen Gott waren. Barabbas ist so voller Zorn und er versucht, den Kampf gegen Windmühlen, gegen die römische Legion zu machen, indem er einzelne Soldaten tötet. Und Jesus bittet ihn, damit aufzuhören und sagt, wenn du Israel wirklich befreien willst, dann komm mit mir. Und Barabbas lacht ihn aus und schlägt ihm ins Gesicht und sagt, weißt du, du wirst gar nichts bewirken. Und Jesus sagt, du kannst mich ruhig nochmal schlagen, macht er auch sofort. Aber mit deinem Hass wirst du keine Veränderung bringen. Was wirst du dadurch bringen? Neuen Hass. Eine Szene aus dem Leben, die so deutlich zeigt, dass wir ganz anders denken und ticken müssen, als das menschlich vorgegeben ist. Ich überspringe jetzt die nächsten Verse und sage nur noch den letzten für heute, den 14. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und der Messias wird dein Licht sein. Wachstum und Reife geschieht niemals in einem Moment. Das ist etwas, was nach und nach passiert, indem ich nach und nach feststelle, hey, Gott hat ja recht, ich sollte ihm folgen. Heute haben wir ein paar Dinge angeguckt, wo wir merken, da hat er recht, das ist nicht gut für uns. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, kannst du eine Entscheidung fällen. Du kannst dich dafür entscheiden, Menschen gefallen zu wollen an diesem Tag, oder du kannst dich dafür entscheiden, Gott gefallen zu wollen. Jedes Mal, wenn du dich für Gott entscheidest, wirst du ein kleines Stück wachsen. Jesus ist derjenige, der alle Dunkelheit um uns herum erhellt mit seiner Art zu denken und zu leben. Und ich komme als letztes nochmal auf Dietrich Bonhoeffer zurück. Er hat mitten in der Dunkelheit ein Lied gedichtet, das wir alle sehr mögen, das von der Wärme, vom Licht redet. Und es hat unendlich viele Menschen nach ihm getröstet. Ich nenne das deswegen, um nochmal zu zeigen, da ist einer gewachsen im Vertrauen auf Gott und wirkt bis heute immer noch nach und ist ein Licht für Menschen. Amen. Wir halten Fürbitte und beten an diesem Sonntag noch einmal ganz von Herzen für den kleinen Johann Konrad. Bitten dich, heiliger Gott, dass du ihn wachsen lässt hinein in deine Liebe, dass du seine Eltern beschenkst mit ganz viel Liebe für ihren Sohn und ihnen ganz viel Weisheit gibst, ihn durchs Leben zu begleiten und ihm zu zeigen, dass er bei dir sicher und geborgen sein kann. Ich bete auch für unser Segnungskind, den Joel, dass du ihn weiter heranwachsen lässt mit großer Freude über all die Dinge um ihn herum und gleichzeitig auch ihn in den Blick nehmen lässt, was ist wirklich wichtig in dieser Welt. Gib seinen Eltern und Paten Weisheit, dass er zu dir findet. Wir beten für unsere Schwestern und Brüder in den Ländern, in denen sie um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Herr, wir können uns das noch nicht ausmalen, wie das ist, wenn man uns dafür, dass wir dich loben, verfolgt, bedrängt, einsperrt, tötet. Sei du unseren Geschwistern in der Welt dort, wo genau das geschieht, nahe. Stärke sie in Somalia, in Nordkorea, in Saudi-Arabien, in Ägypten. Es gibt so viele Länder, in denen es bedrängend ist, Christ zu sein. Erbarm dich über sie. Und heiliger Gott, ich bete, lass unsere Politiker verstehen, dass sie dir verantwortlich sind und dass sie kein höherer Adel sind, sondern dass wir, das Volk, ihr Chef sind und dass sie allein zum Wohl des deutschen Volkes arbeiten müssen. Lasst uns einen Moment der Gebetsstille haben und für das eintreten, was uns auf dem Herzen ist. Nun beten wir weiter und schließen unser Gebet mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte jetzt um den Segen Gottes und dann können wir in dem schönen Sonnenschein draußen noch das letzte Lied singen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.